Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt.
Hallo und willkommen bei Geschmacksmuster, dem Podcast der Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Zu Gast heute bei mir Michael Meyer. Hallo Michael.
Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, freut mich auch. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet, um dich vorzustellen und würde das mal durchgehen. Du kannst gern ergänzen und falls da irgendwas schon nicht mehr aktuell ist, dann mich gern berichtigen. Genau, studiert hast du hier in Sachsen-Anhalt an der Burg Giebichenstein und bist Diplom-Designer bzw. Diplom-Industriedesigner, nehme ich an?
Ja, ist lange her tatsächlich. Ich habe 1999 Diplom gemacht im Fachgebiet Industriedesign in Halle. Ich stamme ursprünglich aus dem Erzgebirge und war dann danach ein Jahr in London zum Arbeiten. Aber ja, bin also quasi ein klassischer Industriedesigner mit noch alter Schule aus der Burg Giebichenstein mit diesen alten Lehrern, die es da gab, die heute alle schon wahrscheinlich in der Rente sind oder noch weiter weg.
Na gut, du hast ja seitdem auch schon einige Stationen durchlaufen. Also Native Design in London hatte ich mir auch notiert und dann bist du im April 2000 zu Kärcher gekommen und arbeitest da seit ja, 24 Jahren.
Richtig, ist einfach ja fast schon eine langweilige Karriere. Ja. Also ich habe nach dem Studium unbedingt ins Ausland gewollt, weil ich mich das im Studium nicht getraut hatte. Ich dachte, die verstehen da dein Englisch nicht, mein Sächsisch-Englisch oder so. Und dann dachte ich, bis das halbe Semester rum ist, dann irgendwie wird das nichts. Und habe das dann nach dem Studium gemacht, weil ich sozusagen fertig war und musste nichts mehr beweisen. Also ich hätte scheitern können oder nicht, war egal. Habe mich dann beworben bei verschiedenen Firmen, eigentlich erst in den USA. Ich wollte in die USA und das war irgendwie schwierig. Die haben mich da irgendwie zwar, die haben mich kontaktiert, aber irgendwie kam das dann nicht zustande, dass da ein Praktikum draus wurde. Und dann fragte einer, warum gehst du nicht nach England? Kannst dein Auto mitnehmen und die sprechen besseres Englisch. Und ich dachte so, ja, super geile Idee. Und dann habe ich mich da beworben, bin eingeladen worden von IDEO damals und die suchten aber nur jemanden für einen Monat und sagten, hey, aber du wirst ja länger bleiben. Wir kennen einen, der hat gerade bei uns gekündigt, ist zu einem Startup gegangen, ruf die doch mal an. Und dann habe ich die dort an dem Tag noch angerufen und so habe ich quasi dann diesen Job erst gekriegt. Das heißt, wenn ich nicht hingefahren wäre, hätte ich den auch nicht gekriegt, was einem zeigt, dass wenn man nicht losgeht, man im Zweifel den Weg gar nicht gehen kann, der dann gelaufen ist. Das war eine ziemlich spannende Geschichte und so bin ich dann genommen worden, bin wieder heim, habe das Fahrrad eingepackt und ein paar Sachen, bin wieder hingefahren und habe dann ein knappes Jahr in London gelebt und gearbeitet bei der Firma Native Design und die waren damals sehr klein, sind heute glaube ich über 100 Designer. Machten damals schon Design zum Beispiel für Bowers & Wilkins. Das ist eine sehr edle Lautsprecherfirma. Ja. Und der Chef hat dort quasi angefangen und hat die sich also aufgebaut als Kunde. Samsung-Fernseher. Ich habe den letzten Röhrenfernseher damals gemacht für Samsung.
Oh, wow.
Und
okay.
Das ging ja so ein knappes Jahr. Und dann hatte ich ein Angebot bei Kärcher tatsächlich, Inhouse-Design zu gründen. Also das war was Ungewöhnliches. Ich war 26 und dachte so, also die Familienversicherung endete dann. Ich musste also irgendwie jetzt mal Steuern zahlen und mich in den richtigen Job begeben. Und dann war klar, England ist es nicht. Ich bleib da nicht. Es gab auch ein paar Themen, wo ich dachte, ich will jetzt nicht nach England auswandern. Gehe zurück nach Deutschland. Und das war ein tolles Angebot, was ich da hatte, etwas zu gründen, was es in-house noch nicht gab.
Ja, ich habe gesehen, also du hast ja bei Kärcher dann auch noch verschiedene Stationen durchlaufen oder zumindest haben deine Positionen immer sehr eindrucksvolle Namen gehabt. Irgendwie Manager Industrial Design, Global Home and Garden Products, dann auch Head of Corporate Industrial Design, Home and Garden Products und dann auch jetzt irgendwann Director.
Ja.
Ich glaube, aktuell bist du dann jetzt Director Design Consumer Products,
genau.
Richtig?
Aber am Ende ist es immer der gleiche Job gewesen und auch die gleiche Sache. Ja. Die Veränderungen, die natürlich, also du hast, wenn du anfängst, bist du ja nicht gleich Chef, ja, also ich war alleine, ich habe sozusagen eine Alias Unix-Maschine gekauft und einen Stift und ein paar Marker und Letraset Markerpapier und ein paar Kreidestifte oder so und dann haben wir dort angefangen, erstmal Inhouse-Design zu machen. Ich habe da quasi das Consumer-Design-Büro aufgebaut, es gab noch einen Kollegen, der das auch schon ein Jahr vorher gemacht hatte für die Professional-Sparte, also es gibt, Kärcher ist aufgeteilt in Industriegüter und Konsumgüter. Und ich kam dann also kurz danach dazu und konnte das Konsumgüterdesign aufbauen. Und dann ging das ganz klassisch los als Designer, um auch sozusagen den externen Büros, die damals ausschließlich für Kärcher arbeiteten, also Teams Design zum Beispiel, dann also die Aufträge sozusagen ja, nicht wegzunehmen, aber doch am Ende war es so, ja, dass ich in-house was gemacht habe und vor allen Dingen aber der Auftrag bestand, intern auf etwas aufzupassen, was drohte, aus den Fugen zu geraten und chaotisch zu werden, weil also das Consumer-Business damals noch recht klein war, aber schon da. Und da gab es halt wenige Produkte, aber es wurde immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und wenn man dann irgendwann nicht aufpasst, dann entsteht halt sozusagen so ein Wildwuchs. Und verschiedene Designer haben immer ein gutes Produkt gemacht, aber die haben nicht darauf aufgepasst, dass es eine einheitliche Welt wird. Und der Bereichsleiter damals hatte also eine gute Vision und sagte, ich brauche jetzt jemanden, der also weltweit auf so ein Ding aufpasst. Ich hole mir einen jungen Designer. Ich konnte gut Englisch. Das war vielleicht hilfreich für diese internationale Ausrichtung dieser Consumer Products und hat gesagt, hier, ich gebe dir Vertrauen. Und hier, was brauchst du? Wir kaufen dir alles, was du brauchst, richten ein Büro ein. Und dann habe ich da gestartet und habe in-house Entwürfe gemacht und erste Produkte entworfen. Ja. Und so ist also, um jetzt noch auf diese verschiedenen Bezeichnungen zu kommen, über die Jahre was aufgebaut worden. Also ich habe im Schnitt im Jahr einen Mitarbeiter eingestellt und wir sind jetzt also 16 Leute in Winnenden plus nochmal 5 Leute in China und dann sind immer noch 3 Praktikanten parallel da und vielleicht noch ein paar Aushilfen. Also es sind im Schnitt immer über 20 Leute, die permanent für Consumer Products Design machen. Und so wurde natürlich, indem die Mannschaft wächst, das notwendig, dass ich mal Gruppenleiter wurde. Ja, das war dann der englische Manager und irgendwann wurde eine Abteilung draus, dann wird das okay. Plötzlich irgendwie der Head of, dann gab es eine neue, McKinsey war da, hat eine neue Struktur drüber gestülpt, dann war es plötzlich ein Director, ist aber immer die gleiche okay. Nummer gewesen. Ich mache seit fast 25 Jahren eigentlich genau den gleichen Job.
Okay, aber also klingt für mich jetzt alles andere als langweilig oder so.
Das ist absolut nicht langweilig, sonst wäre ich auch nicht mehr da.
Ja.
Und das ist deswegen nicht langweilig, weil die Firma sich immer wieder für mich neu erfunden hat und ich quasi die Firma deswegen nicht wechseln musste. Es war interessant, also als ich hinkam, gab es Hochdruckreiniger, klar, dafür ist Kärcher bekannt. Es gab Dampfreiniger schon, es gab vielleicht auch einen Staubsauger und eine kleine Kehrmaschine oder so, aber es war relativ begrenzt. Und dann hat man irgendwann beschlossen, wir machen zum Beispiel Gartengeräte, also Sprinkler, Tauchpumpen, Gartenpumpen und sowas. Und da musste ich mich mit beschäftigen. Wie geht das? Was ist das? Wie funktioniert das? Und da musste ich jetzt nicht zu Gardena wechseln, sondern ich konnte bei Kärcher bleiben, habe mich damit beschäftigt. Dann haben sie beschlossen, wir machen jetzt Rasenmäher, Kettensägen, Heckenscheren. Musste mich damit beschäftigen. Und das Schöne ist, ich habe einen Garten, ich habe ein Haus. Ich kann das alles für mich anwenden, kann es ausprobieren und bin mein eigener Kunde. Und dadurch bin ich also ein bisschen auch involvierter in alle Produkte, als wenn ich jetzt eine Papierdruckmaschine gestalten würde oder ein LKW oder sowas. Ja. Insofern war das also eine sehr praktische Sache und so ist immer mehr dazugekommen und ich musste mich immer wieder neu bilden, was ausprobieren, musste durch die Welt fahren und die Kunden beobachten und insofern war das quasi immer der Wechsel für mich und deswegen bin ich noch da.
Wow, also auch mal so kurz in die Richtung Preise und Awards geschaut. Soweit ich weiß, habt ihr oder hast du für deine Arbeit mittlerweile über 100 Designpreise irgendwie schon erhalten?
Richtig, also gut, es gibt, Kärcher macht traditionell tatsächlich bei Design Awards schon mit seit den 80er Jahren, also gibt es da so einen Track. Und wir haben seit Anbeginn der Aufzeichnung für Consumer Products auch um die 150 Preise gewonnen.
Wow.
Ich bin jetzt seit 2000 dabei und da sind es knappe 120, die ich sozusagen motiviert habe oder wo Produkte eingereicht wurden, die ich entweder selbst gestaltet habe oder die durch mein Team oder durch meine Coaching-Anleitung entstanden sind. Und da sind jetzt gerade dieses Jahr ist ein Goldpreis bei mir wieder dabei gewesen. Also es ist schon schön, dass man so Awards bekommt, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, man muss erstens mitmachen, also man muss sich bewerben, man muss auch Geld bezahlen.
Ja.
Und wenn man dann den Goldpreis gewonnen hat, ist der auch besonders teuer. Und aber es ist eine schöne Auszeichnung. Ich benutze das immer nicht, um mich jetzt toll zu fühlen, sondern um also dem Team, dem internen Team, und das ist größer als nur das Design-Team, mal Danke zu sagen und zu sagen, wir sind alle Gewinner. Da hat eine externe Jury beschlossen, dass das cool ist. Und die Schwaben leiden leider nicht dazu, quasi zu loben. Das heißt, von der Führungsmannschaft ist das eher selten gewesen. Dann freut man sich, dass also so eine externe Partei mal sagt, hey, die sind cool, ich kriege einen Design Award. Und dann gibt es also ein Winners Breakfast oder sowas, was wir machen mit den Produktmanagern, mit den Ingenieuren, mit allen, die also quasi in so einem Projektteam beteiligt waren. Und die hängen sich dann auch die Urkunde an die Wand und sind da auch stolz drauf, dass sie also Teil dieses Gewinnerteams sind.
Ja,
und so,
das ist
somit die Hauptmotivation, weshalb ich da auch mitmache. Es wird allerdings eben auch also marketingseitig mitverwendet. Das ist im Katalog zu finden und auch auf der Messe. Aber die Firma nutzt es nicht so exzessiv, wie es vielleicht jetzt manche Asiaten tun und mit den Preisen also so richtig in die Werbung gehen.
Gut, ist auf jeden Fall trotz allem beeindruckend und ist ja auch schön, was du sagst, diese externe Würdigung und die doch ans Team weitergeben zu können. Ja. Vielleicht mal ganz kurz zu Kärcher. Ich glaube, vielen ist der Name schon ein Begriff. So, wahrscheinlich hat jeder schon mal irgendwie ein Reinigungsgerät von Kärcher gesehen und auch benutzt. Und was vielleicht nicht jeder weiß, ich glaube, Kärcher ist da sogar Weltmarktführer so in diesem Bereich oder kurz davor. Also auf jeden Fall ganz oben mit dabei, soweit ich weiß.
Es kommt auf die Branche an. Also Kärcher ist ein sehr diversifiziertes Unternehmen mit ganz vielen verschiedenen Produktkategorien, die entweder Weltmarktführer sind in ihrer Kategorie oder auf dem Weg dahin oder also wo ein Ziel besteht, dass man also dort Marktführerschaft anstrebt. Und um Kärcher kurz zu erklären, es ist ein Familienunternehmen, ist 1935 gegründet worden in Bad Cannstatt und sitzt in Winnenden bei Stuttgart. Wir haben um die 3,5 Milliarden Umsatz. Wir verkaufen zwischen 17 und 18 Millionen Geräte jedes Jahr. Und davon kann man so ungefähr 1:10 den Split sehen zwischen Professional-Produkten, also so 1,5 Millionen, vielleicht ein bisschen mehr Professional- und Industrial-Produkte. Und dann sind es tatsächlich so 15, 16 Millionen Consumer-Products, für die ich sozusagen zuständig bin. Das heißt, jedes Produkt ist dann Markenbotschafter und das ist schon eine ganze Menge, was da unter die Leute gebracht wird weltweit. Wir haben einen Exportanteil von 86% und ist, wie gesagt, Familien geführt und oder also es gibt eine Kärcher Familie, die zu 100% Eigentümer ist. Es gibt keine Aktien, keine Shareholder-Value-Geschichten. Es wird alles sehr nachhaltig, sehr langfristig geplant und fühlt sich auch ein bisschen an wie Familie. Also es wird immer vom gelben Blut geredet und von diesem Familienfeeling. Und das schafft man trotz gewisser Konzerngröße immer noch, dass man eigentlich mit jedem gut befreundet ist, dass die Leute untereinander ein sehr tolles Verhältnis pflegen und dass also da ein guter Ton herrscht. Und das auch eben Freude macht. Jetzt bin ich so lange da, also 25 Jahre fast im April nächstes Jahr. Da bekomme ich dann einen Urlaubstag mehr, glaube ich. Und irgendeine Nadel, eine silberne oder eine goldene. Aber es ist, also man ist dann bekannt und man gehört mit zu diesem Teil der Belegschaft, die dann anerkannt ist seit vielen Jahren. Und das ist auch, glaube ich, ein Zeichen, dass ich noch da bin. Also man hätte ja auch sagen können, das ist nichts und Design brauchen wir nicht. Oder der Meier, der, keine Ahnung, ja. Nee, also es ist sozusagen, ich sehe es als Anerkennung, dass du so lange da bleiben darfst auch. Mhm. Also so Kontinuität, das bezeichnet wieder ein Familienunternehmen, dass das also auch durch Kontinuität sich auszeichnet und nicht durch so Hasenwinkel, die da geschlagen werden, immer um irgendwie mal schnell was zu tun oder dem letzten Euro nachzuhaschen. Ne?
Ja, ich habe dazu auch ein Zitat auf der Kärcher Website gefunden, also ein Zitat zu dir. Im Jahr 2000 kam Michael Meier als Designer für Home- und Garden-Produkte zu Kärcher und hat in den vergangenen Jahren die Abteilung Design Consumer Products zu einem multidisziplinären und global agierenden Team entwickelt.
Richtig.
Das klingt auf jeden Fall ziemlich beeindruckend und zeigt dir aber auch, dass du weit mehr als nur quasi Design machst, sondern auch, was du ja schon angerissen hast, da wirklich was aufgebaut hast. Gibt es so ein paar Stationen, die dir auf dieser Reise so im Gedächtnis geblieben sind?
Ja, mehrere. Aber ich mag vielleicht erstmal dieses Multidisziplinäre erklären.
Ja, gerne.
Weil das ein bisschen unüblich ist für ein Design Office, was ich jetzt aufgebaut habe, aus Effizienz- und Effektivitätsgründen. Also ich habe Industriedesign studiert und dann hat man da schon eine ganze Menge inkludiert, was heute mittlerweile Spezialisierung ist. Also früher war beispielsweise der Pfarrer gleichzeitig noch der Botaniker und der Arzt und heute gehst du zum Hals-Nasen-Ohrenarzt, der hat keine Ahnung von deinen Zähnen und von deinen Füßen auch nicht. Und so ist es im Design irgendwie auch. Der Industriedesigner machte natürlich damals Recherche und war quasi ein Trendscout. Und natürlich hat er gezeichnet, natürlich hat er CAD gemacht und vielleicht dahinter noch das Bild gerendert und es dann verkauft. Und heute ist das aber zu spezialisiert und muss separiert werden. Da sind eigene Berufe draus geworden. Insofern habe ich in meiner Abteilung dann verschiedene, ich nenne es immer Fachressorts, gegründet. Es gibt noch das klassische Industrial Design, das ist eine eigene Gruppe, die also auch von einem Industriedesigner geführt wird. Und dort ist klassisch also Research, Trend Research, wir gehen auf Messen, wir gucken, was sind so die Trends in der Welt, auch soziokulturelle Trends, wo geht die Menschheit hin. Dort werden Konzepte entwickelt, wir machen die Innovation Workshops, wo geguckt wird, ist der Motor hinten oder vorne oder steht das oder liegt das, also so ganz grobe Geschichten. Noch viel früher als die Ästhetik dann dazu kommt. Irgendwann kommt es dann zum ästhetischen Entwurf auch. Da gibt es verschiedene Geschichten, Varianten und sowas. Und dann wird auch noch ein CAD gebaut, meistens in Rhino. Und dann gibt es aber eine andere Gruppe, die machen dann die Daten fertig. Also da geht dann der Datensatz, wird nochmal neu aufgebaut in CATIA, das ist eine Konstruktionssoftware. Mhm. Und da bauen wir die Werkzeugflächen, also Außenflächen aufs Tausendstel genau in einem in einer Maschinenbausoftware. Und die ist dann über SAP angehängt, direkt an den Maschinenbauer. Wir machen dort Wandstärken in Formschrägen, Werkzeugtrennungen, alles, was man sich vorstellt. Das ist unüblich für ein Designbüro, dass man so weit reingeht.
Ja.
Aber ich wollte keine Überraschung haben. Ich habe mich immer geärgert über schlechte Ergebnisse, die zufällig danach entstanden sind, nachdem wir es abgegeben hatten. Und dann habe ich gesagt, ich nehme das rein, habe es den Ingenieuren weggenommen. Und die sagen, die sind top froh drüber, weil sie machen das einmal in 4 Jahren, so frei von Flächen, das konnten die nicht so gut. Mhm. Und wir machen das jeden Tag und haben da eine Gruppe mit 4 Leuten, die nichts anderes machen den ganzen Tag. Und dann kam irgendwann dazu noch das Interaction Experience Design. Also früher hast du halt mal ein paar LEDs gemacht irgendwo oder Klimmlampen waren das noch und mal ein Symbol oder mal ein Aufkleber, mal ein Logo. Das hat der Industriedesigner halt noch mitgemacht.
Ja, okay, ja.
Heute machen wir ganze Displays, HMI, wir können die Apps bauen und so weiter, animierte Grafik, Lichtkommunikation. Soundkommunikation, Voice-Kommunikation. Okay. Das alles läuft dann bei einer Gruppe, die speziell Interaction Experience Design studiert haben. Das ist die schnellst wachsende Produkt- oder Fachgruppe bei mir in der Abteilung. Und dann machen wir auch noch die CGIs, also diese Computer-Generated Images und Computer-Generated Animations, das heißt Produkterklärvideos, die aus den CAD-Daten, die wir ja haben. Wir wissen auch, welche Farbe das Bauteil hat und welche Oberflächentextur das hat. Und wir kennen alles, können wir sozusagen ins digitale Filmstudio oder Videostudio das Ding reinstellen und können dann auch gleich die Marketingbilder machen, die man dann also auf die Verpackung drucken muss oder ins Internet stellt. Und wir machen die Produkterklärvideos, die man dann auch wieder auf YouTube findet oder die auch gebraucht werden, um ein Konzept an den Vorstand zu verkaufen. Also um eine Zwischenpräsentation zu machen, um Entscheidungen zu bekommen, wird das immer mehr auch mit solchen Medien eben unterstützt, damit die Entscheidungen besser sind. Und insofern wird also die ganze Qualität des Designprozesses immer, immer hochwertiger. Und insofern habe ich dann also 4 Designer-Gruppen bei mir in der Abteilung. Und als ich angefangen habe, habe ich alles selber machen müssen.
Okay.
Also wie damals im Mittelalter der eine und jetzt sind es halt verschiedene, die spezialisiert sind und gut miteinander zusammenarbeiten müssen.
Ja, super. Also das meint dann dieses interdisziplinäre
oder
multidisziplinäre.
So. Und die gibt es dann auch in China nochmal doppelt. Das heißt, wir haben das alles gespiegelt und dann können wir dann auch also dorthin schicken und die schicken wieder zurück. Und wir können also unsere Kapazitätsengpässe ein bisschen international schon intern ausgleichen. Mhm. Und wenn das nicht reicht, habe ich internationale Büros, die für uns arbeiten, Design Offices.
Ja.
Also hauptsächlich nutzen wir das tatsächlich für Produkte. Und das wäre jetzt ein so ein Meilenstein, den du vorhin noch ansprachst, der mir extrem in Erinnerung ist, weil es mein Leben verändert hat. Wir haben irgendwann einen japanischen Kunden gehabt, der sagte, ich verkaufe euch jetzt 150.000, 200.000 Geräte von so einem Ding. Das ist aber so ein Standarddesign gewesen. Und ich hätte gern, dass ihr mir ein japanisches Design macht, also von einem japanischen Designer für meine japanischen Kunden. Und die Japaner sind sehr spezielle Kunden, die haben also ein paar ganz besondere Anforderungen an Produkte, die man sehr klar eigentlich ausmachen kann, wenn man Japan beobachtet. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, war so um 2007 rum oder so, ich guck mal, ob ich da einen japanischen Designer finde. Und dann habe ich eine Firma gefunden, die nannte sich GK Kyoto. Die gehört zu diesem GK-Designverbund, die sind größer als nur dieses eine Büro und habe die angerufen und habe gesagt, hier, wir sind Kärcher, habt ihr Bock für uns zu arbeiten? Und der Kunde hieß Takata, Japanet Takata, der hat einen TV-Channel, einen eigenen Fernsehkanal, so Online-Verkauf. Und dann sagten die, super, der ist also so bekannt wie der Kaiser. Das ist der zweitbekannteste Mann in Japan. Natürlich wollen wir für euch arbeiten. Und dann bin ich da hingefahren und dann haben die uns Entwürfe gemacht. Und die haben völlig andere Sachen gemacht, als ich jemals in Europa hätte sehen können. Also es war wirklich shocking. Okay. Und ich dachte, hey, cool, super. Und dann haben wir da ein Design gemacht, was es noch nie gegeben hat. Die Japaner wollen es kompakt haben, weil die haben keinen Platz. Hm. Die wollen es sehr ordentlich aufgeräumt haben. Also Schlauch, Kabel, an unseren Geräten sind immer Zubehörer dran aufbewahrt. Und das war das erste Gerät, was dann in so einem kleinen, kompakten Format alles dran aufbewahren konnte. Also eine Weltneuheit eigentlich, die durch einen Kundennutzen oder durch eine Kundenforderung eigentlich entstanden ist. Und dann hätten sie es gern leise, weil sie wollen den Nachbarn nicht stören und so Geschichten. Und ästhetisch haben sie auch eigene Ansprüche, dass das alles relativ grundgeometrisch und schlicht ist. Und diesen Entwurf haben wir dann also ausgewählt, haben ihn dort verkauft. Er hat sich verkauft wie geschnitten Brot. Und dann ist dann die nächste Version und die nächste gekommen. Jetzt sind wir mittlerweile bei der fünften Version angekommen. Dieser Kunde kriegt alle 3 Jahre ein neues Gerät. Wow. Und verkauft im Jahr eben so 250, 300.000 Stück. Und das ist also eine riesen, eigentlich meine größte Success-Story mit Kunden orientiertem Design für eine extrem spezielle Kundengruppe, in dem Fall wirklich nur ein Land. Und die kaufen so viel ab, dass es sich lohnt, für die ein exklusives Produkt zu machen. Ja, das ist, aber das ist auch selten. Also das ist so eine Ausnahme, aber hat mir natürlich tierisch Spaß gemacht. So war ich jetzt schon über 10 Mal in Japan schon und habe also da auch Freude und Kontakt genommen und bin echt begeistert von dem Land.
Ja, das ist cool. Also ich glaube, dass das echt nochmal eine andere Herausforderung ist, sich quasi so auf meinetwegen auch die ästhetischen Bedarfe in einem anderen Zielmarkt irgendwie einzulassen so und das kennenzulernen.
Genau, und dass man sich da auch Hilfe holt von lokalen Design-Offices. Also ich sage nicht, ich weiß alles, ich esse jetzt Sushi und dann kann ich das, sondern ich hole mir halt lokal dann die Experten dazu, die ihre Kunden kennen, die ihre Mentalität kennen, die Bedürfnisse in dem Land viel besser kennen und arbeite mit einem japanischen Designbüro, mit einem koreanischen in Seoul, bin ich auch sehr zufrieden beispielsweise, auch in Brasilien, völlig anderer Markt, die ticken ganz anders, dort hat die Frau das Regime und dort wird mit dem Hochdruckreiniger die Küche gereinigt, dann machen die Türe auf und dann ist das in 3 Minuten wieder trocken, da muss aber aussehen wie ein Staubsauger, weil die Frau beschließt das und die will, dass das so ein bisschen nach Indoor aussieht, das Produkt, also können wir nicht so ein männliches, wie für die USA beispielsweise, robustes Design machen. Und so muss man in jeder Verkaufsregion, in jeder Kundschaft da nach den Bedürfnissen suchen und das dann so machen, dass es für die passt und nicht sagen, wir sind hier die Designer, wir machen das und es gibt ein Weltdesign. Also wir differenzieren da.
Oh.
Es gibt auch schon trotzdem Weltdesigns, die also dann für alles ganz gut passen. So eine Mischung muss es dann auch geben. Das kennt man bei Autos ja auch oder so. Die haben dann also ein Durchschnittsdesign, was für alle ungefähr gut passt. Ja, und die Hauptzielgruppe, die kriegt es dann angepasst. Der Rest muss es mitnehmen. Aber wir differenzieren da. Und das ist das, was am meisten Spaß macht. Weil man sich nicht, da brauchst du keinen Kompromiss mehr schließen, sondern du kannst ganz spitz, ganz konkret für eine Sache dann gestalten.
Okay, für
und dann
einen
ist es auch super erfolgreich.
Oh, okay, wow. Also du hast jetzt schon viele Einblicke in deine Arbeit gegeben, was ich auch spannend fand. In der letzten Staffel war Professor Jan Bese von der Hochschule Magdeburg-Stendal zu Gast. Und der hat davon erzählt, dass es schon ein paar Mal Kooperationen gab, wo Studierende der Hochschule quasi bei Kercher mal mitarbeiten durften, beziehungsweise mit euch Projekte, glaube ich, betreut haben. Und dass es halt schon mehrfach stattfand und auch weiter stattfinden soll. Das ist ja auch nicht, ich sag mal, alltäglich, dass so eine festen Kooperationen zustande kommen. Ich denke mir, da gibt es gute Verbindungen und vielleicht an dich die Frage, wie sieht so eine Zusammenarbeit auch vielleicht aus deiner Sicht aus und warum sind so eine Kooperationen also für Studierende auch wichtig?
Ja, das geht tatsächlich wieder zurück auf meine Studienzeit an der Burg Giebichenstein. Dort hatte ich noch so alte Haudegen als Professoren, die es gepflegt haben, mit der Industrie zusammenzuarbeiten. Und ich bin jetzt Industrie, habe quasi die Seite gewechselt. Ich habe als Student damals eben sehr profitiert davon, dass wir zum Beispiel mit einer Firma Ohrenstein und Koppel einen Bagger gemacht haben. Ja. Und hattest du ein konkretes Produkt und es war auch eine Marke dahinter, da konnte man die Farbe nehmen und vielleicht noch sich ein bisschen gestalterisch orientieren. Und habe dadurch auch mein Handwerkszeug gelernt, was ich jetzt brauche in der Industrie. Und ich finde, es ist jetzt fair, weil ich eben in der Industrie bin, dass ich jetzt was zurückgebe an die Studierenden, damit die diese gleiche gute Erfahrung machen können und nicht nur sich was ausdenken müssen, sondern die kommt, da ist eine Marke da, da gibt es ein Handbuch über die Marke, über die Tonalität der Marke, über gewisse Gestaltungsguidelines und ein paar Themen, an die sie sich dann auch halten müssen. Und es gibt eine konkrete Aufgabe und wir machen zum Beispiel genau jetzt im Oktober starten wir ein neues Semesterprojekt mit dem Professor Bäse wieder, um uns mit Robotik zu beschäftigen in der Zukunft. Ja, also wie sieht die Robotik 2040 zum Beispiel aus? Und das ist halt ein recht freies Projekt immer. Das heißt, ich gebe wenig Leitplanke, sodass die Studenten recht frei arbeiten können. Aber es gibt eine Leitplanke, es muss ein Konsumerprodukt sein. Okay. Und damit hat die Hochschule, damit Win-Win, die Hochschule hat eine konkrete Marke, ein konkretes Projekt und wir zahlen da auch ein bisschen was dafür, damit sozusagen die Studenten auch mal eine Reise zu uns, eine Exkursion zum Beispiel machen können oder ein paar Materialien bezahlen. Das ist also dann ein finanzieller Anreiz. Und wir bekommen Inspiration. Da kommt jetzt selten ein fertiges Produkt raus, das wir umsetzen können oder wollen. Aber es kommen Inspirationen raus, die uns wiederum den Horizont erweitern und die uns Hinweise darauf geben, wie jetzige Studierende die Zukunft sehen. Und das ist für mich immer ganz spannend, mit jungen Leuten zu arbeiten. Und der Jan Weser hat es geschafft, da einen tollen Studiengang aufzubauen, schafft es immer auch gute Studenten zu rekrutieren, hat ein sehr hohes Niveau, wie ich finde, für Industrial Design da etabliert. Und deswegen komme ich da gern wieder. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal, dass wir dann zusammenarbeiten. Und das letzte Mal hatten wir Wet and Dry, also einen Trockenstaubsauger entwickelt. Und die haben wir dann auch in Rumänien, da wo das Kompetenzzentrum ist, präsentiert. Und dann waren die Ingenieure dabei, die diese Geräte immer konstruieren. Und das war natürlich sowohl für die Ingenieure toll, das mal zu sehen, dass da Studenten kommen und irgendwie coole Konzepte präsentieren. Und es war toll für die Studenten, dass sie dahin fliegen durften und mal Rumänien erleben. Und so versuche ich immer, das wiederzugeben, was mir damals als Student so gefallen hat. Und jetzt habe ich ein paar Mittel und Möglichkeiten und finde, es ist für beide Seiten einfach ein absoluter Win-Win.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass das schön ist. Ich sag mal jetzt mal abseits vom Trockenschwimmen in der Werkstatt, die man vielleicht hat, dann wirklich mal in so ein Unternehmen reinzugehen und auch diese Prozesse kennenzulernen. Ich würde noch mal gern auf das Thema Auszeichnungen zurückkommen. Also wir hatten ja schon deine oder eure Liste erwähnt. EF Gold Award, Red Dot Best of the Best Award, Good Design Award Japan, German Design Awards, Focus Design Award und. Du hast ja schon angesprochen, dass es quasi bei Kärcher auch ein bisschen dazugehört, sich für solche Preise mit zu bewerben. Das ist Teil fast schon der Unternehmenskultur ist, so klingt es für mich.
Ja.
Gibt es da trotzdem also für dich einen Preis, wo du sagst, auf den bin ich besonders stolz, das war cool, dass wir das als Team bekommen haben?
Also das ist eine sehr spannende Frage. Ich bin eigentlich eher stolz darauf, dass sich die Produkte gut verkaufen und dass wir in Summe inklusive Design, aber eben also alle Entwickler zusammen, die an so einem Ding arbeiten, immer was hingekriegt haben, was dann Kunden gekauft haben, dafür Geld ausgeben und sagen, hey, Kärcher ist toll und dass die Firma immer gewachsen ist. Also das zeigt ja, dass das ist für mich ist der größte Award, dass der Kunde sagt, ich nenne ihn mal der Kunde, bitte nicht. Das ist einfach wichtig, dass da positives Feedback kommt und die Leute glücklich sind mit dem, was wir da geliefert haben. Die Dinger machen ihren Job, die haben also einen Mehrwert dadurch. Sie gucken es vielleicht noch gerne an, die lassen sich gut benutzen. Sie haben keine blutigen Finger davon, sondern die fassen sich gut an und sie haben einfach Freude damit und sagen es dem Kunden, dem Nachbar weiter oder der Familie. Und so entsteht für mich eigentlich das beste Award-Feedback. Diese anderen Awards, diese Design-Awards, die werden zunehmend für mich zu kommerziell. Also ich nehme sie sehr kommerzialisiert wahr. Ich bin auch schon in der Jury beim IF gewesen. Und das ist schon toll. Da ist auch ein hohes Niveau an Einreichungen da. Aber es sind eben dann 10.000, 12.000, 14.000 Einreichungen von Produkten. Und da gewinnt auch eine große Anzahl. Ja, das heißt, die Exklusivität eines Awards ist da relativ gering und es kostet auch ordentlich Geld, dass man da mitmachen darf und wenn man gewinnt, nochmal. Und insofern finde ich, das wäre jetzt mal eine These, dass wir gar nicht mehr den nächsten Design Award brauchen, sondern wir brauchen neue Awards, die neue Dinge prämieren, die quasi denselben Effekt haben, wie damals als Design Awards erfunden wurden, irgendwo nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man sagt, man muss also Produkte gut gestalten, damit sie also ihren Job gut machen. Und da subsumiert sich ja nicht nur die Ästhetik drunter, sondern die gesamte Usability und Produzierbarkeit und so weiter. Und heute sind vielleicht andere Dinge wichtig, die man also auszeichnen müsste. Vielleicht ist Nachhaltigkeit jetzt fast schon wieder ein Buzzword, aber sowas in die Richtung fände ich viel wichtiger, weil wir uns darum kümmern müssen. Ist völlig klar, dass Sachen gut gestaltet sind. Jetzt gibt es Haufen Designer und die machen alle einen guten Job. Ist nichts mehr wirklich hässlich oder schlecht oder ungestaltet. Aber vieles ist eben vielleicht nicht besonders nachhaltig. Und dafür sollte man vielleicht wieder also Preise etablieren, damit sich diese Wirtschaft und daraufhin entwickelt. Und da soll es vielleicht auch Fördergelder geben oder sowas, wie das damals mit Designern gemacht wurde. Ja. Also das wäre so meine Idee, dass wir jetzt durch sind mit den ganzen Designpreisen. Es ist mehr zum kommerziellen Veranstaltungszirkus geworden, wo man sich einmal im Jahr dann trifft in Berlin. Und das ist toll, also super, ich will das gar nicht schlecht reden. Aber ich wünschte mir, es würde jetzt auch weitergehen in eine neue Richtung.
Klar, das sind natürlich auch alles Preise, die, ich sage mal, wirklich groß geworden sind über die ganze Zeit. So, ich glaube, IF früher noch Industrieform, das geht ja gleich bis auf die 60er zurück.
So, waren alles mal Landespreise von Bundesländern, der Industrieforum Hannover oder der Red Dot war in Essen irgendwie. Wir machen da mit, weil es natürlich eine Fokusgruppe gibt, die auf Awards sehr, sehr erpicht ist, sind die Asiaten. Alle. Mhm. Also egal ob China, Korea, Japan und so weiter, wenn man einen Award hat, ist die Sache mehr wert. Dann gilt sie erstens als Original und nicht als Kopie. Und es ist auch nachgewiesen, dass eine dritte Gruppe sozusagen etwas gut gefunden hat. Und das nutzt man dann sehr als Marketing-Effekt.
Ja.
Das ist hier in Europa ein bisschen weniger ausgeprägt. Ich stamme ja noch aus der DDR, ich bin ja so ein Sozialismus-Schulkind gewesen und da gab es immer Urkunden. Ja? Mhm. Die hatten zwar kein Geld, aber sie haben immer Urkunden verteilt und dann hast du dich gut gefühlt und warst wieder motiviert. Und so ungefähr ist das in Asien noch mit den Design Awards und in Deutschland interessiert sich da eigentlich kein einer dafür. Und wir können dann auch im Marketing, glaube ich, kein wirkliches Kapital daraus schlagen, weil wir einen Preis hätten, würde sich ein Produkt mehr verkaufen. Das ist nicht nachgewiesen. Es hat eher diesen Lobeseffekt, dass man also das Team würdigt und sagt, guck mal, ihr habt gewonnen. Und dass wir es auf Messen und besonders in Asien halt benutzen können.
Ich fand das auch gut, wie du meintest, dass ja im Prinzip der Erfolg bei dem Kunden, sage ich mal, im Prinzip die beste Auszeichnung ist, die du bekommen kannst für ein Produktdesign. Und wir hatten ja kurz angerissen, du hast kurz erwähnt, dass du auch schon beim IF Design Award Jurymitglied warst. Und jetzt bist du Jurymitglied bei Bestform, beziehungsweise dem Bestform Award 2025. Vielleicht mal so als Einstieg die Frage, was bedeuten solche Jurytätigkeiten für dich?
Also genau, ist richtig. Ich komme gerade von der konstituierenden Sitzung des Bestform Awards 2025. Und ich finde es eine Ehre, da mitmachen zu dürfen und ich sehe es für mich als Möglichkeit, auch mal was zurückzugeben. Ich habe ja fast kostenlos in Halle studiert und denke, okay, das ist halt sehr spitz auch auf Sachsen-Anhalt zugeschnitten vom Wirtschaftsministerium. Ich kann da mal was zurückgeben und meine Expertise, die ich jetzt über 25 Jahre aufgebaut habe, mit einbringen. Es ist auch so, dass sich der Preis neu sortiert. Also es ist immer ein bisschen Wandel auch in solchen Preisen drin, um sich an das Zeitgeschehen anzupassen. Den gibt es jetzt schon 11 Jahre, glaube ich. Und insofern haben wir heute auch die Neuausrichtung diskutiert und mit ganz vielen verschiedenen Menschen, ganz spannend, wer da dabei war, sozusagen nochmal geguckt, wie wir so einen Preis so ausrichten können, dass er attraktiver wird, dass auch Leute mitmachen und wie er auch wirksam wird, dass er sozusagen auch die Förderung nach außen trägt an diejenigen, die dann also den Preis gewinnen werden, so dass da auch also eine Art Turbo entsteht, dass vielleicht eine tolle Idee auch dann weitergeht und mit ein bisschen Geld gesponsert wird oder sowas in die Richtung. Und deswegen bin ich da gern dabei und trage mein Wissen bei und wir haben diskutiert und so. Es war eine sehr rege Diskussion und jetzt freue ich mich schon auf die nächsten Sessions, wenn dann die Ideen prämiert werden, und also vorausgewählt und dann gibt es eine nächste Session mit einem Pitch in Magdeburg nochmal, wo dann die 10 Besten oder so ausgewählt werden können.
Ja, ich bin gespannt. Also du hast es ja kurz angerissen, dass da auch ihr als Jury diskutiert, was man bewertet, wie bewertet wird und so weiter. Und ich denke, da wird es auch bald oder wird man Informationen dazu finden, wie diese Ausrichtung dann aussieht für den Bestform Award 2025. Vielleicht, ohne dass wir jetzt schon vorab was verraten, von dir einen Impuls, warum sollte man sich denn bewerben?
Warum man sich bewerben sollte? Das müssen diejenigen, die sich bewerben, glaube ich, am ehesten wissen. Also einerseits, glaube ich, bekommt man Sichtbarkeit. Wenn man eine Idee hat und möchte, dass diese Idee nicht in die Schublade geht, sondern in irgendeiner Form eine Sichtbarkeit bekommt, dann kann man das natürlich über so einen Award tun, weil da wird es Presse geben, da wird es in irgendeiner Form ja Sichtbarkeit geben. Das Zweite ist, dass man da auch was von lernen kann. Ja, man hat ja da auch andere Bewerber und dann hat man mal einen Wettbewerb, in dem man sich durchsetzen muss. Im Design bist du immer im Wettbewerb, du musst und auch immer was verkaufen. Ja, du musst also deinem Chef später die Idee verkaufen oder deinem Kunde oder irgendwem. Also das heißt, das mal zu üben, ist nicht ganz falsch. Und es gibt natürlich auch Preisgeld, also es ist mit 35.000 Euro, meine ich, dotiert in Summe, also nicht in einem Block, aber es wird dann so aufgeteilt. Und insofern kann man auch, wenn man eine tolle Idee hat und die prämiert wird, dann damit was machen. Man kann seine Idee dann weiter finanzieren und voranbringen oder sowas. Und insofern ist das ja besser als bei den klassischen Design Awards, wo ich was bezahlen muss, dass ich einen Preis kriege. Ja, hier kriege ich was zurück. Und es ist eine sehr elitäre, kleine Sache. Es ist im Gegensatz zu so einem IF oder Red Dot, wo sich Zehntausende bewerben, haben wir es hier mit wenigen, in Anführungsstrichen wenigen Bewerbungen zu tun. Und es können sich sowohl Studenten bewerben, die also, sagen wir mal, visionäre, konzeptionelle Ideen haben. Und es können sich aber auch Industrieunternehmen bewerben, die schon ein Produkt oder eine Produktidee haben, die schon konkreter ist oder schon was am Markt haben, was, glaube ich, länger als 2 Jahre am Markt sein darf. Mhm. Und dann kann man also auch nachträglich noch seine Sache sozusagen prämiert bekommen. Und damit kann man ja beim Kunde wiederum Werbung betreiben, dass man sagt, hey, ich habe einen Preis gewonnen, ich bin in irgendeiner Form gut, du kannst mir vertrauen. Design Offices gerne machen sowas, ja, und sagen, komm, wir haben Preise gewonnen. Wenn du uns einen Auftrag kriegst, kannst du sicher sein, dass du bei uns eine gute Qualität an Arbeit bekommst. Und das ist so ein gewisses Maß an Marketing, was man damit betreiben kann. Also es gibt viele Gründe, weshalb man einem Award mitmachen könnte und sollte, und muss aber jeder für sich selber entscheiden, ob er es macht.
Klar, am Ende auf jeden Fall. Aber mit so viel Expertise hier am Tisch, gern nochmal die Frage an dich, vielleicht für Menschen, die sich für das Thema Industriedesign interessieren oder junge Industriedesigner und Designerinnen, die jetzt vielleicht auch gerade erst starten, was würdest du denen dann mit auf den Weg geben?
Ja, wieder so eine intelligente Frage, ja.
Entschuldigung.
Was würde ich denen mit auf den Weg geben? Also ich glaube, bevor man sich entscheidet, Industriedesign zu studieren, sollte man schon sich damit beschäftigt haben in jüngeren Jahren. Also das ist nichts, was man einfach entscheidet und dann wird man's. Man braucht ein bisschen Grundtalent und Interesse für gewisse Dinge, sonst wird das nichts. Also ein Industriedesigner hat einen relativ komplexen Beruf, einerseits aus einer künstlerischen Komponente, das heißt, ich muss in irgendeiner Form mich künstlerisch darstellen können, zeichnen, basteln, Modellbau, irgendwas. Mhm. Und ich muss mich auch technisch auskennen, das heißt, ich brauche auch so ein bisschen so ein mathematisch-physikalisches Geschick. Und diese Kombi, die ist schon mal relativ selten, ja. Und wenn das mal in der Kindheit oder in der Jugend nachgewiesen worden wäre, dass man da also ein bisschen Talent hat, entweder haben die Eltern das rausgefunden oder man selbst, dann sind das diejenigen, die sich also freiwillig für so einen Berufswunsch da entschieden haben, und die sind dann früher an so eine Eignungsprüfung gekommen. Und dann wurde dann nochmal geguckt, ob sie wirklich talentiert genug sind, dass sie das Studium überstehen. Also ich habe 3 Tage Eignungsprüfung in Halle gemacht. Heute gibt es leider weniger Bewerber, weil es einfach immer weniger jüngere Menschen gibt. Insofern werden auch diese Prüfungen zurückgefahren. Aber ich glaube, man muss sich wirklich überlegen, werde ich an so einer Sache Freude haben? Bei mir war das so, und das ist vielleicht ein Beispiel, wie ich es erklären kann. Ich habe gern gezeichnet, immer schon als Kind. Und irgendwann hat einer gefragt, was willst du mal werden? Und dann habe ich mir so überlegt, es wäre vielleicht cool, wenn ich das, was ich gerne mache, auch später machen kann. Wo könnte ich denn zeichnen? Und da war halt Architektur und Industriedesign irgendwie so in der näheren Auswahl. Und jetzt mache ich den ganzen Tag, also ich zeichne leider nicht mehr, weil ich muss jetzt andere Dinge tun, aber ich beschäftige mich den ganzen Tag eigentlich mit Sachen, die mich ohnehin interessieren und die ich mich in meinem Privatleben auch interessiert hätte. Insofern ist das, glaube ich, ein guter Hinweis, zu gucken, was mache ich gerne. Und wenn das dann also in so eine Richtung geht, dann muss man schauen, noch an welcher Hochschule will man da studieren, in welche Ausrichtung soll das gehen. Bei Design ist ja mittlerweile, wie gesagt, so differenziert. Es muss ja nicht das physische Produkt sein. Man kann auch in die digitale Richtung gehen oder in User Experience, wo man mehr mit den Menschen dann schaut, wie benutzen die was, wie geht's denen. Also man kann da keine eindeutige Antwort geben. Ich finde, man sollte Spaß haben. Und wenn man das vorher schon abschätzen kann, dass man Spaß haben könnte mit so einer Sache, dann ist es, glaube ich, schlau, sich damit zu beschäftigen und mal reinzugehen in so ein Studium.
Klingt gut. Also ich würde sagen, das ist doch ein perfektes Schlusswort. Dann möchte ich mich bedanken, dass du heute hier warst und dir die Zeit genommen hast. Ja, dann weiterhin viel Erfolg bei Kerchau oder was dann noch auf dich zukommen mag.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Besucht uns im Netz unter kreativ-sachsen-anhalt.de. Dieser Podcast und der Bestform Award werden präsentiert vom Land Sachsen-Anhalt und der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH.